Ja, hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Quatschkino. Am I right? Ja, mit
Jupp.
mir hier dabei ist die Rebecca. Sag hallo, Rebecca.
Hallo.
Und wir haben heute auch einen Special Guest, nämlich unseren guten Freund und Hörer Julian.
Hallo.
Aber das ist jetzt der Moment, wo ich denke, okay, sie haben keinen Witz gemacht. Ja,
Hier sitzt wirklich
wir haben
jemand.
Special Guest und das liegt zum einen daran, dass der Julian uns gerade besucht in Duisburg und zum anderen auch, weil wir einfach über ein Thema sprechen, wo er mit seiner Expertise glänzen kann.
Jetzt
Wir sprechen nämlich über Musik, ne? Nämlich,
legt die Messlatte nicht zu hoch jetzt.
naja, doch, hochlegen und dann aber schön
tief
Limbo
tief
unten
rein, ne?
drunter.
Nee, wir sprechen heute über die dreiteilige Netflix-Doku Trainwreck Woodstock 99.
Ja, das stimmt. Da geht's um Musik, Festivals.
Party.
Und
Naja,
wir haben ja,
geht eigentlich weniger um Musik, ne?
wir waren ja auch letztens auf dem Festival, auf dem der Julian ja auch schon mal war. Und ich weiß noch genau, der Maxi hat mir von dieser Serie erzählt und war so, ich gucke die auf jeden Fall erst nach dem Highfield, weil wenn ich die vorher gucke, dann weiß ich nicht, dann gehe ich aufs Festival und habe so ein ganz schlechtes Gefühl dabei und so weiter. Was macht der? Guckt er sich die ersten 20 Minuten oder so von der ersten Folge vorm Highfield an und sagt dann so, boah, Rebecca, nee, das geht gar nicht, das macht mich richtig fertig gerade.
Ja.
So, ja, was hast du
Nee,
erwartet?
es wäre mega geil, wenn das wenigstens die ersten 20 Minuten von der ersten Folge waren, aber es waren einfach mittendrin 20 Minuten von der zweiten Folge.
So, wie das denn?
Ja, kann ich gleich erklären, kein Problem. Aber erstmal hier allseits beliebte Rubrik, was haben wir zuletzt gesehen? Machen wir kurz, jeder einen Film.
Oh, je einen Film
Ja,
nur,
wie viel hast du
okay.
denn geguckt in den letzten Wochen? Hast
Es
du viel
sind
geguckt?
vier Wochen vergangen,
Ja,
ne?
hast du
Das
viel
weißt du
geguckt?
schon.
Ah, ja, okay. Ich
Also
hab
wir haben letztes Mal nicht aufgenommen.
Ja, ich vergaß, dass ja nur ich eine Woche im Urlaub war. Entschuldigung, ja.
Ich war im Sommerkino zweimal. Ich habe Downton Abbey geguckt, den zweiten Film davon. Und Wunderschön habe ich auch geguckt, deutsche Produktion von Caroline Herfurth. Wunderschön kann ich zu so sagen, eigentlich sehr süßer Film, sehr emotional auch. Es geht so um Frauen und wie die so in der Gesellschaft klarkommen und wie sie sich selber fertig machen und ihre Körper hassen und aber eigentlich lieben sollten. Und jede Frau hat ihre Struggles, egal ob du irgendwie dünn bist oder nicht mit deinem Körper zufrieden bist und so weiter. Sehr süßer Film. Ich musste, glaube ich, dreimal fast weinen, aber ich habe mich wirklich zurückgehalten. Und ja, Downton Abbey, der zweite Film, ist halt einfach für Fans der Serie eigentlich ganz nice, so. Aber jetzt nichts super
Okay, hast du noch
Besonderes.
mehr geguckt?
Ja, klar. Bullet
Ja,
Train haben
komm.
wir zusammen geguckt.
Ja, reiß einfach alles
Gut.
ab, ist okay. Ich wollte es nur nicht so in die Länge ziehen.
Bullet Train,
Ja.
geil, war
Ja.
geil.
Ja.
Du hast ihn
Ich
auch
habe ihn auch
geguckt.
gesehen, ja.
Nice. Ja, wir fanden den alle geil. Bis auf der Vater von Jens. Der fand den irgendwie doof. Der fand den zu drüber oder so. Ich weiß gar nicht, was der
Okay.
erwartet hat. Weil der hat den Trailer gesehen. Und ich finde, wenn
Ja,
du den
gut, der
Trailer
Trailer war
siehst,
ja schon, ja.
wenn du den Trailer siehst, dann weißt du eigentlich genau, was sich erwartet. Ja, ich fand den ein bisschen zu lang irgendwie am Ende so. Also weiß ich nicht, der geht ja schon über 2 Stunden.
Ja.
Das ist ein bisschen zu viel,
Ja.
fand ich. Oder was ist deine Meinung, Julian?
Ja, doch, beim Ende hätte ich dann, oh, habe ich dann auch so gedacht, ja, kommt jetzt zu Potter, also.
Ja. So hatte ich das auch im
Ich
Gefühl.
will jetzt nicht spoilern, deswegen.
Nein, wir
Nee, machen wir
spoilern
auch
ja auch
nicht.
nicht in
Machen wir auch
diesem
nicht, nee.
Segment. Aber eigentlich ein echt geiler Film. Auch coole Action mit drin. Es ist auch mal so ein bisschen so, hat so ein bisschen Whodunit-Charakter, ne? Weil es werden immer mal wieder so kleine Informationen aufgedeckt, die dann wieder woanders irgendwie so reinspielen. Das fand ich eigentlich ganz cool, so storymäßig. Und ja, ansonsten habe ich nur noch Goodbye Lenin geguckt, den du
Ach
ja aber
ja.
schon mal im Podcast
Ja,
angesprochen hattest.
wie
Ich fand
fandst du
den
den?
eigentlich ganz witzig und unterhaltsam eigentlich. Ein netter Film, so.
Könntest du mit den ganzen Anspielungen was anfangen?
Also
Weißt du
vielleicht nicht
jetzt
mit
nicht, ne? Kannst
allen,
du jetzt
aber
bestimmt
mit
nicht
schon ein
einschätzen.
paar vielleicht schon. Aber ich bin halt nicht im Osten
Aber ich
aufgewachsen.
ja jetzt auch nicht so viel, also.
Ja, ich war, als er im Kino hat mich meine Mutter damals mit ins Kino genommen. Ich weiß nicht, wann der rauskam. Um die 2000er oder was.
Ja.
Um die Jahrtausendwende irgendwie sowas.
Aber ich
Ich habe
muss.
den halt mit meiner Mutter im Kino damals gesehen. Vielleicht hat die mir da auch
Krass.
noch irgendwelche Infos dazu dann erzählt, oder?
Dass sie die
Ich bin
Schürze
ja
auch
schon
hatte
noch
und
ein
so.
bisschen
Die
näher dran.
Schürze
Ja,
hatten wir
so
alle.
Schürzen, die ist ja meine Oma noch dazu,
Ja.
oder?
Aber ich muss immer, wenn ich den Daniel Brühl sehe, denke ich an den Erik. Ich weiß nicht warum, ne? Immer, wenn ich den
Ja.
sehe, der erinnert mich einfach an den Erik. Und ich habe letztens auch mal versucht, so zwei Bilder zu finden, wo die sich ähnlich sehen. Die sehen sich gar nicht so ähnlich, nee, aber irgendwie habe ich den so abgespeichert.
Ich weiß auch, dass du mir das, du hast auf jeden Fall schon mal versucht, da saßen, glaube ich, nur wir zusammen, ja, auch so Bilder rauszusuchen von Daniel Brühl und ja, hast mir so, hol mal ein anderes Bild vom Erik oder so und dann wird alles, was ich gefunden nee, habe, so nebeneinander gehalten. So sieht der
Erik doch gar nicht aus, was das ist halt für ein Bild von ihm, hol mal ein anderes, ja, so ungefähr. Ja, das war's eigentlich.
Weißt du, dass Erik von seinen Arbeitskollegen immer mit einem Tagesschausprecher verglichen wird?
Ach so, guck mal, der hat mehrere Doppelgänger.
Ja, ja, mehrere Doppelgänger. Das hat er uns irgendwann mal erzählt. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, Maxi.
Ja, ich glaube schon, aber also so grob.
Wenn ich mal Tagesschau schaue und sehe den, schicke ich Erik auch mal ein Bild an. Ich weiß. Nee, ich will jetzt auch keinen falschen Namen sagen. Ich weiß nicht, wie
der heißt. Und jetzt, also in dem Goodbye Lenin, ist der Daniel Brühl noch mal ein bisschen jünger, als er jetzt ist. Mhm. Ja. Also jetzt ist er ja so schon so Mitte, Ende 30, glaube ich. Das heißt, es ist noch mehr irgendwie Erik gewesen, weil der Erik so, ist ja, ja auch ja, irgendwie stimmt, so Mitte 20 oder Ende 20, keine Ahnung. Ist der so alt wie du?
Ein Jahr älter.
Nee, ein älter, okay. Ja. Das heißt, so alt wie ich.
Ja.
Okay. Ja, also, weiß ich nicht, hat mich schon ein bisschen irgendwie an Erik erinnert. Naja, gut, das war das, was ich gesehen habe. Ah ja, und Sandman noch, das ist so eine Serie, die läuft gerade bei, ich will sagen, Amazon Prime.
Netflix, oder?
Netflix?
Ich meine, Sibylle hat mir davon erzählt.
Ich glaube auch Netflix.
Und das
ist okay, Netflix. Ist, ist so ein bisschen so, also ist so Fantasy mehr. Hast du die gesehen?
Ich habe den Trailer gesehen und wollte mir die bei Gelegenheit auch mal anschauen. Habe ich aber noch nicht gemacht.
Basiert wohl auf einem Roman oder sowas, glaube ich. Jens hat die einfach mal angemacht und die ist ganz cool. Aber man muss schon ein bisschen, also sind so 10 Folgen, glaube ich, oder 8. Mhm. Und es ist nicht alles dieselbe Story irgendwie. Also du denkst so, ah, das ist die Story und dann auf einmal ist aber irgendwie der Pfad irgendwie abgeschlossen und dann kommt irgendwie was Neues. Also immer noch mit denselben Charakteren und so, aber du denkst dir so, hä? Das ist so ein bisschen wie, als wäre es in so mehrere Akte irgendwie aufgeteilt. Und jeder Akt ist so ein bisschen für sich selber. Aber ist okay, eigentlich ganz cool, ist ganz cool. Kann man sich schon angucken. Und dann habe ich noch Cleo geguckt, das ist so eine Netflix-Serie. Hm. Die spielen auch in den 80ern, 90ern so. Da geht es auch um so eine DDR-Killerin und die kommt irgendwie ins Gefängnis und dann kommt sie raus und will wissen, warum sie im Gefängnis war. Und das spielt Jella Hase, die Hauptdarstellerin, die natürlich alle kennen aus Fuck you Goethe. Chantal, ja, das ist Chantal. Und der andere Hauptdarsteller ist der Typ, der in den Känguru-Chroniken diesen...
Nicht geguckt.
Den Menschen spielt. Halt, keine Ahnung, nicht das Känguru, sondern den Mensch.
Ja.
Ja, der spielt da auch mit. Und der macht da eigentlich eine gute Rolle. Also das kriegt er ganz gut hin. Aber in den Känguru-Chroniken fand ich ihn echt nicht lustig. Irgendwie.
Okay. Hast du den Känguru-Chroniken-Film geguckt, Jürgen?
Ja, ich hatte ihn mal geguckt, wo der bei Amazon oder sowas war, ich weiß nicht.
Ja.
Ich wollte aber, Cleo würde ich mir auch angucken, aber ich bin von Jella Hase irgendwie irritiert, ich weiß nicht.
Kennst du die nur als Chantal?
Jawohl, deswegen finde ich das ein bisschen komisch.
Und nee, die hat auch ja viel anderes gemacht. Die ist ja in dem Trailer
oder so auch, ich weiß nicht, die Frisur, weiß nicht, ob das eine Perücke ist oder ob die wirklich so gestylt ist.
Die hat auch Perücken in dem...
Und irgendwie mit 10 verschiedenen Kostümen in dem Trailer und...
Ja, ja,
ich weiß, die ich sehe die halt immer als die Chantal, ich kann das irgendwie da nicht ernst nehmen.
Also die ist oft eine andere Person. Ich kenne die halt auch so ein bisschen aus anderen Filmen noch, die hat auch ernstere Sachen gemacht. Zum Beispiel letztes Jahr oder so kam Berlin Alexanderplatz raus, das war so eine deutsche Produktion, ernst und war auch ein bisschen größer eigentlich. Da hat sie auch mitgespielt. Irgendwann mal haben wir so 4 Könige oder so geguckt, auch eine deutsche Produktion. Ich glaube, das war mit Arte zusammen, das war mehr so ein Nischending, sage ich mal. Nie so groß wie Fuck you Goethe, ne? Fuck you Goethe ist natürlich sehr... sehr populär irgendwie. Aber die macht es eigentlich ganz gut. Und das einzige Manko an der Serie, oder das heißt das einzige, es ist halt schon so ein bisschen, ja, also es ist dann sehr viel, funktioniert dann einfach so, wo du denkst, so, ja, das hätte doch niemals alles so gut funktioniert. Also wenn die sich so einen Plan machen und der funktioniert einfach perfekt und du bist so, genau. Aber wenn man sich die Serie anguckt, dann weiß man, was ich meine. Aber weiß ich nicht, wenn man Interesse an der Serie hat, wir haben die, glaube ich, in 2 Tagen oder so durchgeguckt, ist auch ganz lustig teilweise auf jeden Fall. Und ja, wenn man sagt, man hat Interesse daran, weil man den Trailer gesehen hat, einfach mal reingucken, wäre jetzt meine Empfehlung und dann selber entscheiden.
Mhm.
Das war's.
Ja, was hast du noch so geguckt?
Ich glaube, das letzte war auch wirklich Bullet Train. Oder gestern an der Arbeit Top Gun.
Den zweiten oder den ersten?
Nee, den ersten von 88 oder wann er war.
Ah.
Es war der kleinste gemeinsame Nenner unter den Kollegen.
Ich glaube, da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass, also, weiß ich nicht, du hast so 24-Stunden-Dienste, du guckst nicht einfach so mit Kollegen einfach auf der Arbeit
Filme. Das ist Bereitschaftszeit, das mit ganz großen Ausrufezeichen, Bereitschaftszeit ist es. Keine Arbeitszeit.
Die dürfen das. Und wie fandst du den? Kannst du den vorher schon?
Bin ich mir gerade gar nicht so sicher, war ich mir gestern auch nicht so sicher, aber ja, Top Gun Held.
Okay.
Gute Einsatzvideo. Ja, Top Gun halt.
Super, Julian.
Ja, sorry, darauf war ich nicht vorbereitet.
Nee, alles cool. ich sehe gerade, ich habe irgendwie Star Wars weitergeguckt oder so, auch Bullet Train, bla. Aber eigentlich, was ich eigentlich erwähnen wollte, und ich habe den Film geliebt früher, ich habe den bestimmt 25 Mal geguckt. Kennt ihr Dodgeball, voll auf die Nüsse?
Nein.
Ja.
Also, das ist eine Komödie von 2004. Und die Hauptrollen spielen Ben Stiller und Vince Vaughn. Und Ben Stiller ist so ein arroganter Typ und der hat so ein erfolgreiches Fitnessstudio. Und Vince Vaughn ist eigentlich so der Good Guy und hat aber ein Fitnessstudio, was einfach überhaupt nicht erfolgreich ist. Und
relatable.
Ja, bist du noch dabei oder willst du deine SMS noch fertig schreiben?
Ich habe den Film nachgeguckt.
Achso, okay. Und
ey, da ist man einmal recherchiert man kurz und wird direkt hier angefeindet.
Ja. So ist es. Nee, auf jeden Fall hat natürlich Vince Vaughn mega Schulden. Und wie schafft er das, sein Fitnessstudio nicht zu verlieren? Nehmen sie natürlich an den internationalen Dodgeball Open in Las Vegas statt.
Klar.
Wo die einzige Voraussetzung, um dort mitzumachen, ist, dass man ein regionales Spiel gewonnen hat. Ne? Also, ich sag mal, über holprige Umwege qualifizieren sie sich natürlich für die Las Vegas Dodgeball Open als Team, was vorher noch nie Dodgeball gespielt hat. Ja, und was soll ich sagen? Das ist halt so eine Feel-Good-Komödie. Natürlich gewinnen sie das Ding halt, aber wie sie das schaffen, das ist so absurd. Da sind teilweise auch Witze oder Sprüche drin, die einfach stark beleidigend und nicht so gut gealtert sind. Mhm. Deswegen würde ich in dem Fall sogar empfehlen, nicht die Unrated-Version zu gucken, sondern schon die geschnittene Kinofassung, die auch auf Disney Plus ist. Aber das ist einfach ein Feel-Good-Film, ne? Der ist witzig in vielen Momenten. Da spielt zum Beispiel Justin Long mit. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Doch.
Du kennst auch die Stirb langsam Filme nicht, ne? Der hat an einem mitgespielt. Ich weiß gerade nicht, wo der
ist. Ich gucke das jetzt auf meinem Handy nach. Ja. Ich schreibe nicht irgendwem auf Instagram eine Nachricht.
Und der ist halt noch mega jung, ne? Das sind da gerade so Anfang 20 sein und das sieht man natürlich auch. Aber finde ich ganz cool. Und er macht halt ein bisschen gute Laune. Genau das war das Ziel davon. Und in so Momenten kann ich den eigentlich auch wärmstens empfehlen. Weil das, ja, also Dodgeball ist halt kein Fußball, das ist einfach erklärt, ein sehr stupider Sport und der Fokus liegt da jetzt auch nicht so krass drauf, auch wenn das schon dieses Turnier beleuchtet.
Ist Dodgeball sowas wie Zombieball oder?
Eher sowas wie Völkerball.
Völkerball.
Nur vereinfacht.
Sein Gesichtsausdruck gerade einfach, was?
Ja, Zombieball habe ich noch nie gehört.
Brennball heißt das.
Brennball. Nee, Brennball ist ja mehr so Baseball.
Ja.
Nee, ich meine nicht Brennball, ich meine Zombieball.
Das ist ein Zombieball.
Naja, da wirst du so abgeworfen, wenn du abgeworfen bist, musst du irgendwie raus und musst aber so würfeln noch.
Würfeln?
Genau. Nee. Wir hatten damals so einen riesigen Schaumstoffwürfel und haben damit irgendwas gemacht.
Ja, aber weißt du warum? Damit die nicht gut drin sind, damit die auch wieder rein dürfen.
War das das?
Deswegen dürfen die würfeln, weil normalerweise musste ja jemanden abwerfen.
Nee, das war anders. Das war so ein bisschen wie Völkerball, dass du auch jemand anders musste abgetroffen werden, damit du reinkommst.
Ja.
Aber das war nicht in so zwei Feldern. Wie Völkerball hast du ja so ein Feld in so zwei Hälften geteilt.
Ja.
Aber das war bei Zombieball nicht.
Okay.
Ich weiß doch auch nicht mehr. Also seit wann bin ich nicht mehr in der Schule, Junge?
Das ist mehr so wie Völkerball, nur dass du mehr als einen Ball hast. Du kannst dich nicht wieder reinwerfen, sondern du kommst nur rein, wenn einer deiner Teamkollegen einen Ball fängt.
Irgendwie sowas, ja.
Und ansonsten war es das eigentlich. Das sind eigentlich alle Spiele. Abwerfen, ne? Halt.
Völkerball, ja. Völkerball kenne ich.
Das war's.
Perfekt.
Also ich habe dann noch, wir reden ja jetzt gleich über, ich habe noch Doctor Strange in the Multiverse of Madness geguckt. Muss jetzt nicht viel zu sagen. Irgendwie, keine Ahnung, ich blicke nicht mehr durch bei den ganzen Marvel-Filmen. Ich weiß nicht mehr, was spielt jetzt hier noch davor und danach und was macht irgendwie was rückgängig und was ist jetzt das für ein Charakter? Also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass man schon so Videos vorher gucken muss, nur damit man noch Charaktere aus dem Universum erklärt bekommt, weil die sonst auf einmal da sind. Und das war früher irgendwie leichter, als es noch nicht 20 Marvel-Hauptcharaktere gab.
Der Jens, der guckt gerade She-Hulk. Ja. Das ist ja so eine Serie auf Disney Plus. Und ich habe jetzt letztens nur, ich saß neben ihm, während er das geguckt hat. Und die letzte, irgendwie die letzte Szene von der dritten Folge oder so, ist, wie She-Hulk mit Megan Thee Stallion einfach in ihrem Büro twerkt.
Oh Gott, okay.
Das ist einfach die After-Cut-Scene.
Ja, dann bin ich da froh, dass ich zu Recht die wegignoriert habe, weil die war natürlich, das ist eine Serie, ne, die ist auf der Startseite, das wird auf jeden Fall erstmal nicht geguckt.
Ja, stimmt. So ist ja Maxi drauf. So ist ja Maxi gepolt. Ja. Haben wir eigentlich schon über Better Call Saul gesprochen, über die letzte Folge?
Nee.
Haben wir noch nicht, ne?
Nee, aber da bin ich auch nicht vorbereitet gerade
drauf. Nein, wir müssen noch nicht viel drüber reden. Also wir müssen einfach nur sagen, Better Call Saul ist jetzt vorbei, Leute.
Ja.
Die letzte Folge kam raus.
Hast du geguckt?
Nee, ich weiß nicht, wann ich ausgestiegen bin. Vorletzte Staffel oder sowas. Ach. Also bis zum Ende habe ich noch nicht geschaut.
Unverständlich.
Nein. Raus.
Das war's. Da ist die Tür. Ja, wir haben es natürlich geguckt, weil wir brave Zuschauer sind. Mhm. Und ich finde, sie haben die Serie gut abgeschlossen. Ich hatte nicht das Gefühl...
Ich auch.
Also ich hatte auch am Ende nicht das Gefühl, und jetzt?
Ich bin deutlich zufriedener als mit Breaking Bad.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und ja, ich finde einfach die Charakter in der Serie mega. Und ja, ist einfach eine coole Serie, Mann. Guck die.
Ja, Mann.
Guck die.
Guck die lieber als She-Hulk.
Mach ich. True. Ja. Nee, das habe ich auch nicht vor.
Okay.
Ja, und gut. Dann sprechen wir jetzt über Trainwreck Woodstock 99.
Yes.
Ich habe auch noch eine andere Sache geguckt, die spielt da ein bisschen rein. Und zwar heißt es Woodstock 99 Peace, Love and Rage. Und das ist ein Dokufilm, der einfach letztes Jahr rauskam.
Ah. So ein bisschen wie mit diesen zwei Fire Festival.
Genau, der Film ist von HBO, eine HBO Documentary.
Ah, okay.
Ist aber, und so viel kann ich eigentlich schon sagen, ich finde es schlechter, und zwar eine ganze Ecke schlechter als die Netflix-Doku.
Okay, da kannst du uns ja gleich erklären, warum.
Ja.
Ja, ach ja, muss jemand eine Synopsis schreiben? Und wenn ja, du oder nicht?
Hey, ist Folge 58, gerade Folge, natürlich bin ich dran. Wir hätten ja...
Oh, ich habe gerade schon einfach einen Herzinfarkt gekriegt, ich dachte so, scheiße.
Dass du dich schon wieder vergessen hast, ja.
Ich dachte, ich habe den Maxi schon wieder hier down gelettet.
Ja, ist ja schon öfter passiert, dass du
dir aber nicht bin ja gar nicht dran. Nee, ich habe ja Black Swan zusammengefasst. Wäre
einfach fies gewesen, wenn wir zu Julian gesagt hätten, dass er die Synopsis schreiben soll.
Das hätte ich, glaube ich, dann abgelehnt.
Kein Problem, ich habe was geschrieben, alles cool.
Mhm. Also. Perfekt, wusste ich doch.
Unter Peace, Love and Music ist Woodstock bekannt. Dieses Feeling wollten die Macher im Jahr 1999 wieder auferleben lassen. Dass das in Wut, Gier und alles andere als Frieden endet, war nicht klar, aber vorhersehbar. Und so erzählt die dreiteilige Netflix-Doku die Geschichte eines Festivals, das voll gegen die Wand gefahren ist und so hoffentlich nie wieder stattfinden wird.
Ja.
Was soll man über eine Doku sagen, ne?
Ja, aber so hätte ich das jetzt auch zusammengefasst.
True.
True.
Ja. Also. Ja. Ich erkläre einfach mal, warum ich die 20 Minuten da vor dem Festival noch geguckt habe.
Ach so, ja.
Und zwar, ich bin ja jemand, der guckt sehr gerne...
Obwohl du versprochen hast, es nicht zu tun.
Ja, ja, genau.
Dir und mir, also, aber auch dir.
Ich war einfach neugierig erstmal, das ist so der erste Punkt. Mhm. Und dann bin ich ja jemand, der... Ich hänge ja sehr oft in so YouTube-Schleifen fest, weil ich so Musikvideos oder Live-Videos gucke, ne? Und dann bin ich halt auch vor Jahren schon über eine Live-Aufnahme von Woodstock 99 getroffen. Von dem Song Break Stuff von Limp Bizkit.
Mhm.
Ne? Wird ja auch in der Doku, wird er ja auch gezeigt. Und hab mir das halt angeguckt und dachte so, oh mein Gott, damals, was für eine krasse Scheiße, da sind ja nirgendwo Wellenbrecher und gar nichts. Die Leute fliegen da quasi so hin und her. Also die machen halt ordentlich Meter, weil so viel Druck von der Seite kommt. Und dachte mir nur so, ein Glück ist es jetzt und vor allen Dingen aber auch in Deutschland viel kontrollierter, viel ordentlicher, viel sicherer. Und habe mir da gar nicht so großartig drüber Gedanken gemacht. Normalerweise hätte ich mich wundert es eigentlich, dass ich mich nicht gefragt habe, Moment, Woodstock 99, die haben das nochmal gemacht? Weil das hatte ich auch nicht so ganz auf dem Schirm. Und hätte ich damals einfach den Wikipedia-Artikel durchgelesen, hätte ich mir schon gedacht, oh krass, was für eine Scheiße. Und jetzt, als ich gesehen habe, irgendwie, dass da eine Doku von draußen ist, kam das so langsam wieder in mein Gedächtnis. Ach ja, stimmt, da war ja zumindest dieses total beengte Konzert. Und irgendwas muss ja sein, damit die da eine Doku drüber machen, ne? Dann habe ich den Trailer angeguckt und dann dachte ich, holy shit, was ist denn da passiert? Und der Grund, warum ich diese 20 Minuten aus der zweiten Folge geguckt habe, ist, weil das ja der Punkt ist, wo es quasi so richtig bergab geht. Mhm. Ne, ab dem Punkt konntest du ja sagen in der Doku, wo der Auftritt von Limp Bizkit ist.
Ja.
Ab da ist ja nur noch Wut, Zerstörung und Feuer da. Ne? Ja, auch wenn es vorher schon nicht geil war, aber da ist halt Land unter, ne? Mhm. Ja, und da war ich einfach ein bisschen neugierig und deswegen habe ich es geguckt. Und dann habe ich es halt direkt bereut.
Also du hast schon vorher gewusst, dass 99 nochmal Woodstock aufgelegt wurde.
Genau, also ich hatte das gelesen, ich habe es aber wieder komplett vergessen und es ist erst so in den Kopf gekommen, als ich gesehen habe, dass da eine Doku...
Hast du das vorher gewusst, Peggy?
Nee. Okay. Das war komplett neu für mich. Ich dachte, Woodstock war einmal. Es war ja dreimal. Dreimal, 94 war ja 94. auch. Aber da ist irgendwie nur wegen Wetter irgendwie schlecht gewesen.
Ich
weiß nicht,
ich habe aber versucht, da was nachzurecherchieren, aber der Wikipedia-Artikel waren auch irgendwie nur drei Sätze und das Line-Up. Mehr war da... Mehr habe ich da eigentlich gefunden auf die Schnelle.
Ah, nee, in der Doku sagen die ja irgendwie, dass 94 ganz viele Leute umsonst da irgendwie reingehen.
Ja. Ach so, ja.
Also dadurch, dass es war erstmal mega beschissenes
finanzieller
Wetter.
Finanziell einfach...
Genau, es war mega beschissenes Wetter. Leute haben ja auch eigene Getränke mitgebracht. Dann verkaufst du weniger, machst weniger Umsatz und eine Menge Leute sind auch durch so umfallende Zäune einfach so auf das Gelände drauf.
Ja, genau. Das ist alles, was ich über 94 weiß. Ja, aber ich wusste auch nicht. Und wenn du dir überlegst, 99 ist noch gar nicht so lange her. Also.
Naja.
Naja, aber ich dachte so, wenn ich an Woodstock denke, das Originale, das ist von den, weiß ich nicht, 60er, 70er?
69.
69, genau. Das ist ja ewig lange her.
Ja.
Das ist richtig lange her. Da waren meine Eltern Babys.
Ja.
99, da war ich nicht mal mehr ein Baby. So. Weißt du, was ich meine?
Ja,
wenn du eigentlich denkst, Woodstock ist super lange her und dann dachte jemand, nee, Woodstock war auch, es gab auch 99 ein Revival irgendwie. Ich meine, wie gesagt, eigentlich will das ja niemand, das war ja richtig, richtig schlimm. Also sind ja nur schlimme Sachen eigentlich passiert. Und ich finde es auch richtig krass, dass in der Serie diese ganzen Leute, die auf diesem Festival waren, die interviewt wurden, am Ende sagen so, nee, würde ich nochmal machen.
Ja, fand ich auch nicht.
Wo du am Ende weißt, was alles passiert ist auf diesem Festivalgelände. Wo ich mir denke, habt ihr sie noch alle? Naja, gut. Warum lachst du so?
Weil ich mir zwischenzeitlich, also natürlich war die ganze Situation drumherum um das Festival war alles ein bisschen kacke, aber wenn so der Limp Bizkit auftritt oder ich habe halt damals auch, natürlich als total legal, einen Mitschnitt von dem Chili Peppers Konzert gehabt.
Mhm.
Also ich wusste, dass da schon länger, dass da nochmal Woodstock war. Und ich habe mir dann zwischendurch bei der Doku gedacht, ja, eigentlich ganz geil, wäre ich auch gerne gewesen.
Also ich muss sagen, am Anfang, als die Serie angefangen haben, ich meine, ich glaube, hier gibt es auch keinen Spoiler-Teil bei dieser Folge, weil das ist eine Doku.
Lassen wir einfach weg.
Was sollen wir hier spoilern? So. Ja. Und am Anfang dachte ich so, okay, das Krasseste sind irgendwie die Feuer. Dass da einfach so mehrere Feuer einfach waren auf dem Gelände. Mhm. Richtig große Feuer, wo Leute immer Sachen reingeworfen haben. Du bist so, Leute, seid ihr noch ganz dicht? Und am Ende der Serie ist es auf jeden Fall einfach diese sexuellen Übergriffe, ne? Von Frauen.
Das finde ich halt das Krasse.
Ich meine nicht nur, ich meine klar, du hast so krasse Sachen wie Vergewaltigungen, ne? Die aber ja immer, also eine Vergewaltigung ist immer was Schlechtes, was Schlimmes. Und dass da so viele auch da passiert sind, ist richtig schlimm. Aber einfach nur das, es ist halt super heiß, Frauen haben keine Oberteile an. Und Männer sind einfach so, na, die hat nichts an. Dann will die ja, dass ich die anfasse. Und du bist so, nein, das heißt einfach nur, dass sie gerade kein Oberteil anhaben möchte. Und einfach dieses, ich meine, es wird ja auch ganz viel in der Serie so beschrieben, dass das so ein komisches, männlich-toxic, so ein Vibe war irgendwie, ne, nur so Frat-Boys irgendwie. Ja. Und dass sich das so auch hochgeschaukelt hat, ne. Und ich kann das auch irgendwie voll, also die haben das in der Serie, finde ich, schon so dargestellt oder einfach durch das, was sie gezeigt haben. Finde ich, man hat das schon so verstanden, dass einfach so eine Mob-Mentalität auch da war, ne? Und dass, sobald die erste Person anfängt, eine Frau einfach anzugrapschen, dass jemand alles denkt so, Oh ja,
ja, geht ja, ne?
Jetzt wurde es ja schon gemacht, ne? Dann kann ich das jetzt auch machen. Und das finde ich so ekelhaft. Und ich meine, klar, das ist halt ja einfach auch schon 23 Jahre her, ne? Das heißt, damals ja, war natürlich trotzdem eine andere Zeit. Aber es trotzdem, also es ist schon cool, wie weit wir gekommen sind. Aber ich glaube, in bestimmten Situationen könnte das schon auch nochmal reproduzierbar sein. Also es ist ja immer noch dieses,
ja,
oh, eine Frau wurde vergewaltigt, aber was hatte sie denn an? Und du bist einfach so, was soll das denn heißen? Eine Frau kann nackig rumlaufen. Das heißt nicht, dass du sie angrapschen darfst.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, das war am Ende das, was mich am meisten schockiert hat an diesem Festival.
Ja, so. Mich aber auch.
Ja.
Also da fand ich das mit den Feuern und den Plünderungen gar nicht, also so schlimm wie diese sexuellen Übergriffe.
Ja. Und ich finde auch, also die Serie hat schon viel darüber gesprochen, aber ich finde, da hätte man eigentlich auch noch mehr,
ja, ich
noch mehr Zeit irgendwie rein investieren können, weil das ist wirklich, wirklich schlimm. Da haben Leute jahrelang, also, weiß ich nicht, Trauma und alles.
Die Aufarbeitung hinterher wäre noch interessant gewesen, nach dem Festival.
Ja.
Ich weiß ja nicht, inwiefern da noch was passiert.
Ich wollte sagen, ist da überhaupt was passiert?
Oder sowas. Ja.
Nee. Ja, ich fand auch, dass das in der Netflix-Doku viel zu kurz gekommen ist. In der HBO-Doku wird da ein bisschen größeres Augenmerk drauf gerichtet. Teilweise auch ein bisschen aus einem anderen Fokus, weil wir bleiben mal bei der Netflix-Doku, ne? Streue nur zwischendurch was ein. Im Grunde genommen sind es ja nur die letzten 15 Minuten oder so, die sich damit befassen. Und so ein paar Minuten in der zweiten Folge,
ja,
als es um den Fatboy Slim-Auftritt in dem Ravehanger geht, wo ja so ein Van reinfährt, ja, ne, und dann der Security-Typ halt sieht, dass da halt eine bewusstlose, nackte Frau liegt.
Mhm.
Und in der HBO-Doku wird da wird das zum Beispiel gar nicht erwähnt, mit dem Van und dem Ravehanger.
Mhm.
Aber irgendwie noch auf andere Sachen eingegangen. Und zwar vielmehr diese kleinen Dinge, die du auch angesprochen hast. Über die einzelnen Tage verteilt, teilweise von Freitag an schon, wie diese ganze Mentalität von den Anfang 20-Jährigen, irgendwie so, keine Ahnung, 24-Jährigen, jungen, durchtrainierten Männer sind, die gerade aufs College gehen, die denken, dass sie sonst was wie die Geizen sind und sich halt alles erlauben können. Und das hatte da ein bisschen mehr den Fokus. Genauso wie die Bands, die gespielt haben auch. Also die HBO-Doku hat das ein bisschen mehr so in die Richtung gedrückt, dass ja schon, also Korn und Rage Against the Machine und Limp Bizkit halt schon viel dazu beigetragen haben durch ihre Auftritte, dass die Leute alle so aufgedreht, wütend sind und da alles auseinandernehmen. Aber dass die halt einfach zu dem Zeitpunkt schon 2 Tage durch Scheiße gelaufen sind,
ja,
weil sich das in den Matsch reingezogen hat, dass die kein Wasser haben, dass das Wasser irgendwie $4 gekostet hat und am Sonntag ja dann irgendwie sogar 20 oder so, als entsprechend Nachfrage da war, aber wenig Angebot. Das wurde da gar nicht erwähnt
behandelt.
Oder die Bands waren halt dran schuld, aber nicht die ganze Organisationssache, die wir ja durch die Netflix-Doku noch erzählt bekommen haben.
Aber genau das, dass die Bands mit dran schuld waren, das würde ich eben nicht unterschreiben, weil die Bands sind ja bekannt dafür, Rage Against the Machine und sowas oder Limp Bizkit, das war ja eigentlich...
Ich finde das.
Du kannst ja keiner Metalband vorwerfen, dass die da irgendwie hier Randale auf der Bühne machen oder so.
Ja.
Oder
ich finde es halt richtig krass, dass da dieser eine Typ, ich weiß nicht mehr, was genau sein Job war, aber die hatten ja immer mal so Supervisor-Meetings.
Ja.
Und dass halt wirklich dieser eine Typ gesagt hat: So, ey, habt ihr euch mal angeguckt, was ihr hier für ein Line-Up geholt habt, was ihr für Bands spielen? Und ihr erwartet hier so Peace, Love and Music.
Das finde ich auch das Krasseste,
dass niemand drauf gehört hat.
Weil du natürlich, wenn du solche Bands buchst, dann ziehst du natürlich auch eine bestimmte...
entsprechendes Publikum
an. Genau, genau, ein bestimmtes Publikum an, die dann halt auch mal Sachen, ne, auseinandernehmen und so weiter. Und wie gesagt, was hat das mit Woodstock zu tun? Also,
aber der Typ, der das erzählt hat, was du meinst, der war ja irgendwie Anfang, Mitte 20 und war da irgend so ein Assistent nur.
Auf den keiner gehört.
Halt keiner den juckt und die anderen wollten meiner Meinung nach nur das Geld von 94 wieder reinholen.
Ja,
ja.
Also
voll.
So kam es mir dann am Ende vor.
Das war ja
weil
auch...
Weil keiner wollte dann Verantwortung übernehmen und...
Dieser eine Typ da, der... Ich weiß nicht, nicht der gestorben ist, sondern der andere. Also
ich hole
mal
meine Notizen raus.
Mach das mal. Also es gab ja quasi 2 Hauptveranstalter. Also einmal dieser Veranstalter, der auch schon Woodstock, das Originale quasi gemacht hat.
Michael Lang, ja.
Der ja am
Ende
gestorben ist. Und dann dieser andere, auch ältere Typ, der halt die ganze Zeit meinte... der hat die ganze Zeit gesagt, Leute, Chang das Shio. Ist hier...
Das war der genau. Promoter.
Ja.
Genau, der Promoter. Der, das ist hier eine finanzielle Sache. Wir wollen hier mit Geld machen. Das hat er auch die ganze Zeit gesagt. Das war kein Geheimnis oder so. Der die ganze, und das macht ja auch irgendwie Sinn. Ich meine, warum machst du das einfach nur zum Spaß oder wie, ne? Aber du musst es halt nicht so krass ausschlachten, dass es halt zu so etwas kommt. Weil ganz im Ernst, dadurch, dass sie so viel Geld gespart haben, ist es erst so ausgeartet. Ich meine, hätten die normale Security gehabt, die nicht einfach nur irgendwelche Leute, denen du einen Fuffi in die Hand drückst, sind, und mehr Security, weil das waren einfach eine Viertelmillion Leute, weißt du, und Wellenbrecher und alles, das ist einfach alles, wo man natürlich auch Geld irgendwie reinpumpen muss, was sie halt sich gespart haben.
Also ich glaube, nur um das mit den Wellenbrechern ganz kurz abzuhaken, ich glaube, Wellenbrecher sind zumindest lange nur so ein Deutschland-Ding. Wenn du dir so Konzerte anguckst von vor ein paar Jahren in Australien oder so, haben die teilweise, ich weiß nicht mehr, wo das war auch irgendein Slipknot-Konzert. Da waren einfach nicht Wellenbrecher da. Ne? Das war auch einfach eine Riesenmasse, die da stand.
Ja, ich meine...
Und zu den Security noch... In der Netflix-Doku haben die ja gesagt, irgendwie $500 und ihr seid Security. In der HBO-Doku hat einer gesprochen, der ist da nicht aufgetaucht. Der meinte, du durftest nicht einfach so Security sein, du musstest halt an einem eintägigen Kurs teilnehmen, wo aber in den letzten 4 Stunden alle Fragen des Tests ganz genau durchgegangen wurden, welche Antworten richtig sind, welche Antworten falsch sind. Dann haben die den Test bekommen und du konntest halt, also der meint halt, wenn du nicht wirklich komplett bescheuert bist, dann hast du den Test da bestanden und durftest dann Security machen.
Ja, okay. Ja, vielleicht können wir später nochmal, also der Julian hat gerade seine Notizen rausgeholt.
Mega, ja, willst du was sagen?
Ich weiß nicht, wo ich anfange.
Aber wir können ja nachher vielleicht nochmal über dieses Travis Scott Festival reden.
Travis Scott Festival?
Hier dieses Astroworld, wo diese 7 Leute gestorben sind letztes Jahr.
Ja, reden wir nachher drüber, weiß ich auch nichts von. Also ich habe davon gehört, aber ich habe da nicht mehr Infos.
Ach so, ihr wisst das gar nicht.
Das habe ich noch nie gehört.
Okay, krass, okay.
Ich weiß ja nicht, wer jetzt hier... der Chun Shio, den du meintest, das war der Promoter von dem ganzen Festival.
Ja.
Wo er ein bisschen die Finanzen so im Blick hatte. Ich meine, einer muss ja die Finanzen im Blick haben, ist ja alles in Ordnung, aber... Der war ja wirklich, also...
Ja, aber wenn du wegen Geld Leute in Gefahr bringst und das ist da passiert, dann geht halt nicht.
Nein. Aber du kannst auch nicht sagen, ja, nee, wir hatten kein Geld dafür, für mehr Security etc.
Dann darfst
weil
du nicht
die
so
haben
viele
auch,
Tickets verkaufen.
Haben ja auch gezeigt, was so Backstage war ja der Mega-Luxus, ne, mit Catering, Limousine, hier ist einfach ein LKW mit Converse-Schuhen drin, sucht euch einfach was aus und bliblablub. Da ist halt einfach das Geld in die falsche Seite gesteckt worden.
Na gut, mit den Converse-Schuhen und sowas hatten sie vielleicht auch Werbeverträge, wo sie vielleicht noch 5 Mark gemacht haben oder was weiß ich. Aber die hätten halt, dann hätten sie halt günstigere Bands holen sollen und dafür mehr in die Sicherheit stecken. Oder ich weiß nicht, was die für ihr ganzes Bühnenzeug und das ganze Marketing und sowas ausgegeben haben. Was da vorher alles schon für Geld verpulvert wurde.
Ja, oder vielleicht haben die einfach auch eine krasse Umsatzmarge. Ja. Also, ne? Kann ja auch sein.
Ich finde übrigens auch, das wollte ich eben eigentlich sagen, nur damit das schnell raus ist. Es wird ja mehrfach in der Doku gesagt, so, ja, wir wollten dieses Feeling, was wir 69 hatten, das wollten wir ja für die jetzige Generation auch wieder machen. Und ich finde, das ist so ein Altherrending einfach, dass die sagen, ja, wir wollen, dass ihr das genauso erlebt, wie wir das hatten. Aber dass die Zeit ganz anders ist.
Das hat ja der Michael länger erzählt.
Aber mehrfach auch.
Aber
ich habe das Gefühl gehabt, dass er das alle 10 Minuten gesagt
aber
hat.
Aber sorry, mit den Bands, also ich meine, ich weiß nicht genau, welche Bands Woodstock 69 da waren, aber das kannst du doch nicht vergleichen.
Ja, also im Grunde genommen ist halt die Musik einfach auch viel härter geworden. Ne? Wenn so, ja, du kennst doch auch Songs von Jimi Hendrix. So, das würde heutzutage als normal so Alternative Rock Billy Talent mäßig ja hart schon, eingestuft worden. Ja. Und damals war das halt mega krass. Ne?
Ja. Aber zu dem Zeitgeist-Anfang fand ich eigentlich, dass sie den Zeitgeist der 90er doch gut wiedergespiegelt haben, so im Großen und Ganzen.
Ja.
Mit dem ganzen Crunch und ich glaube ja dieses Battle of LA oder sowas, das war auch Anfang der 90er, wo es diese
viel Gewalt
krassen Ausschreitungen gab und so mit Rage Against the Machine und so. Also ich denke mal, den Vibe der 90er haben sie doch recht gut eingefangen. Noch mit dem Techno-Zelt, das war ja auch in 90er groß.
Aber gut,
aber
Grunge war doch auch so sehr gesellschaftskritisch auch.
Ja,
oder
wie hieß er denn? Ja, Bush. Bush waren ja auch mehr so in die Quantschiene rein, wo sie gesagt hatten, die haben die Meute ja eigentlich eher beruhigt. Hier Gavin Rossdale.
Ja.
Ich bin der Meinung, die hätten dann eher so in die Schiene gehen sollen, mehr so Quantsch-mäßig oder halt sowas wie Bush oder wen hatten sie denn noch da? Habe ich mir nicht aufgeschrieben.
Ja, es war aber noch so eine andere so Frau
die,
auch.
Ja, die meinte ich. Ich weiß jetzt nicht. Jedenfalls hätten sie so in die Schiene eher gehen sollen, also in diese Metal-Richtung.
Ja.
Ich habe mir noch Smashing Pumpkins, Foo Fighters gab es damals auch schon. Alles sowas eher in die Richtung, die so, ja, nicht so auf Krawall gebürstet sind vielleicht. Ja. Aber die vielleicht auch den Spirit vom Woodstock eher wiedergespiegelt hätten.
Ja. Ich finde das echt interessant. Also eigentlich zum Beispiel auch das, was so Kurt Cobain, der Zeit so mitgeben wollte, dass da ja auch viel um das Verhalten von Menschen gegenüber anderen Menschen ging. Homophobie etc. Mhm. Und dann hast du so ein paar Jahre später, also er ist ja relativ schnell gestorben, also es ging ja relativ schnell von dem Grunge in die New-Metal-Zeit über, hast du halt einfach dann halt Bands wie Limp Bizkit, die schon, also verstehe mich nicht falsch, ich finde die auch cool eigentlich, aber die allein, dass die schon Limp Bizkit heißen und weißt du, wo das herkommt?
Also Bizkit ist eigentlich ein Keks.
Gebäck. Ja.
Und Limp ist jemand, der
ja, das ist so was Circle Jerk-mäßiges, aus der Richtung kommt das. Dass so eine Gruppe Männern im Kreis sitzt und dass die alle auf den Keks wichsen und der als letztes drankommt, der muss den dann essen. Daher kommt dieses Limp Bizkit-Ding. Okay. Und die Texte
Limp
ja schon
heißt
sehr...
Weil Limp heißt ja eigentlich, dass du so... wie
ja,
heißt
taub,
denn?
Aber
ja,
auch taub. Weich. Weiche ist auch ein...
Ah, okay.
Kannst du auch als weich benutzen.
Ah, okay, verstehe. Ja, cool.
So, und die sind halt viel... viel auch frauenfeindlicher, sexueller geworden. Mhm. So in Nuki geht es auch nicht um Nikotinflash zum Beispiel, weil wo Nuki auch verwendet wird. Das ist halt, das hat schon auch wirklich Leute so dazu gepolt, dass sie sich einfach nicht friedlich verhalten. Aber das ist nicht Aufgabe von den Bands. In meinen Augen, in meinen Augen haben die damals Limp Bizkit gebucht und wollten, dass die eine geile Show machen und die haben halt eine geile Show gemacht und zwar genau das, was du von denen erwartest.
Ich denke mal, die haben Limp Bizkit nur gebucht, weil die halt in der Zeit angesagt war und einen Haufen Leute angezogen haben. Weil wenn die sich wirklich irgendwie mal ein Album angehört hätten oder irgendwie so die fünf bekanntesten Hits von denen, dann wäre denen ja bei den Texten aufgefallen, dass das nicht das ist, was Woodstock widerspiegelt.
Ja, also ich muss zu den Bands auch noch sagen, natürlich kannst du denen jetzt nicht einfach so vorwerfen, dass sie da so die Menge eingeheizt haben, weil das ist deren Job irgendwie auch, ne? Aber natürlich, also vor allen Dingen, ne, wir waren ja letztens auch auf einem Konzert, wo dann gesehen wurde, jemand fällt irgendwie um oder so, ne? Und dann wurde auch gesagt so, ja, warte mal kurz, hilf mal kurz dieser Person. Sowas.
Auf welchem Konzert war das?
Auf welchem Konzert war das? Das war bei Casper.
Ja, hat der angehalten.
Hä, ja, klar, neben uns im Münster ist doch eine Person zusammengeklappt.
Ach, in Münster war der. Ach, ich dachte, wir sind jetzt beim Highfield.
Nein, aber da zum Beispiel. Okay. Der wurde angehalten, weil da ist eine Person umgekippt. So. Ja. Und von da oben hast du natürlich eine gute Sicht. Und das, sowas haben die natürlich gar nicht gemacht. Ne? Da war natürlich, wahrscheinlich hast du von oben auch gesehen, dass Leute gequetscht werden und was weiß ich. Und ich meine, da wurde ja auch anscheinend auch irgendwie jemand im Moshpit vorne vergewaltigt.
Finde ich auch krass, ne?
Wo du also dir denkst, wie ist das überhaupt, ne?
So. Ich glaube, das ist einfach nur kacke ausgedrückt, ne? Auf Wikipedia steht, dass es so relativ weit vorne, erste, zweite, dritte Reihe im Limp Bizkit-Konzert war. Da steht nichts von Moshpit, weil, also ich würde behaupten, dass es, ohne den Leuten zu nahe treten zu wollen, aber dass das schon nicht so ganz geht, vielleicht ein bisschen schwierig ist. Weil da ist halt, wenn wir von der normalen Definition Moshpit ausgehen, wo Bewegung ist und wo du nicht weißt, wo du gleich stehst.
So,
du kannst nicht sagen, in 3 Sekunden stehe ich da in der Ecke. Ja. Würde ich sagen, dass das vielleicht einfach nur falsch aufgefasst oder falsch wiedergegeben ist.
Also ich bin aber auf jeden Fall, also ich sehe das nicht ganz so krass wie ihr, glaube ich, aber ich bin auf jeden Fall auch schon auf der Seite, dass die Leute, die Bands gebucht haben, sind es schuld, weil die hätten wissen sollen, worauf sie sich einlassen und die Bands machen einfach ihr Ding. Aber zum Beispiel, ich kann einmal kurz über Astroworld reden. Ich glaube, es heißt Astroworld. Mhm. Es gibt, Travis Scott ist so ein...
Ami-Rapper,
Genau, ein Rapper irgendwie. Und der hat so ein Festival. Und da spielen halt so ein paar Bands und er ist der Headliner am Ende.
Klar.
Und letztes Jahr, glaube ich, war das, dass dieses Astroworld wieder zum ersten Mal gemacht wurde, seit 2 Jahren oder so. Und erstmal sind total viele Leute einfach, also er hat die Leute vorher schon auf Instagram wohl angeheizt und gesagt so, ja, kommt da einfach hin, auch wenn es keine Tickets mehr gibt, lauft einfach rein, ja, ne, springt einfach über die Barrikade, überhaupt kein Problem. Und da sind Leute einfach rein, also wirklich, die haben quasi aufgemacht und da sind Leute einfach reingerannt ohne Tickets und die haben quasi die Security einfach umgerannt und die konnten gar nichts machen. Das heißt, es waren schon viel mehr Leute drin, als in dieser Venue überhaupt durften. Es war draußen, es gab auch nur wenig Wellenbrecher, wenn überhaupt, und da sind einfach 8 Leute gestorben, weil die zu Tode getrampelt wurden. So ein bisschen wie in Duisburg bei der Love Parade. Und es wurde wohl auch gesagt, dass total oft auch zwischendurch geschrien wurde, so, ja, Hilfe, Stopp, hier liegt jemand auf dem Boden. Und Travis Scott hat wohl auch teilweise in die Richtung geguckt und hat das wohl auch, sagen Leute, mitbekommen müssen, hat aber nichts gemacht. Hat einfach nur, ne, seine Show weitergemacht, hat weitergemacht, so, ja, jetzt reißen wir richtig ab, ne, so. Und ja, wie gesagt, haben wirklich 8 Leute ihr Leben verloren. Und ich meine, Woodstock haben ja auch, sind ja auch Leute gestorben. Es waren nur 3, wo jetzt ja 2 Leute habe ich. Das kommt auch, das finde ich auch weird, dass es in der Serie überhaupt nicht vorkommt. Erwähnt, ne? Das kommt gar nicht vor. Ich habe es gegoogelt, weil du mir gesagt hast, dass Leute gestorben sind. Es sind 3 Leute gestorben. 2 wegen Heat Exhaustion. Und eine Person ist gestorben, als sie irgendwie das Gelände verlassen wollte, wurde sie umgefahren einfach vom Auto. Okay, und ist daran gestorben. Und naja, auf jeden Fall, das meine ich, wie gesagt, mit diesem, dass die Bands sind nicht per se daran schuld, dass das passiert ist, weil die heizen natürlich die Menge an. Dafür sind die da. Was sollen die sonst machen, wenn die nur so eine langweilige Show, so, da kommt ja keiner hin. Aber natürlich, wenn du was siehst, von oben musst du eigentlich sagen so, okay, stopp mal kurz. Aber ich glaube, ja, da war halt wirklich auch schon alles, also ich meine, bei Breakstuff haben die ja angefangen, diesen Akustikturm einfach zu quasi beklettern. Ja, und ja, so halb umzuschmeißen, so gefühlt. Wo ich mir vielleicht als Band denke, so, sollte ich was sagen? Da sind Leute oben drin, das ist super gefährlich. Leute sind unten, wenn der umkippt in die Menge. Aber ja, haben sie halt nicht. Es war halt so, die waren so in ihrem Element und haben einfach weitergemacht. Ja. Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht. Also Anthony Kiedis hat ja dann auch gesagt, die Leute hätten wo dann eh nicht auf ihn gehört. Hat er dann so eine Backstage-Aufnahme zu dem John Shio, glaube ich, gesagt gehabt oder so, weil der ja wollte, dass die
nochmal rausgehen, ja.
Ja. Weiß ich nicht, ob die dann, wenn die wirklich so aufgeheizt sind und dann stellt sich, ich meine, bei Limp Bizkit, die haben bestimmt nochmal anderes Feuer oder hätten anders eingreifen können, aber John Frusciante von Chili Peppers, die ja eigentlich jetzt auch nicht so die Abrissband sind oder sowas.
Okay, aber dann geht der raus. Wenn der jetzt
hingestellt hätte, hier, hört mal auf da hinten, weiß ich nicht, ob die das auch interessiert hätte.
Aber anstelle zu sagen, hört mal auf da hinten, geht er raus und spielt ja, gut, Fire.
Spielen dann noch Fire.
Fand ich auch ein bisschen
unnötig. Also sorry, aber das ist so ein bisschen.
Halt, stopp. Dazu habe ich mir notiert, gell. Flea, der Bassist von Chili Peppers, die haben ja, der hat einen Hendrix-Tattoo auf dem Oberarm.
Okay.
Und also die sind auch große Hendrix-Fans und er ist ja auch auf Woodstock aufgetreten, damals beim Original sogar. Und die hatten aber vorher schon mal eine Albumversion von Fire. Also, dass sie das spielen, kann ich dann schon nachvollziehen.
Also, war es
aber, dass sie, was?
Nee, mach. Mach.
Der Song war vielleicht schon eher geplant, dass sie ihn spielen wollen.
Ja, das würde ich auch sagen, ja.
Okay.
Aber da, ich weiß ja nicht, ob die eingeweiht waren, dass da 100.000 Kerzen bei dem Lied vorher verteilt werden.
In der Situation
werden.
Vielleicht aber also, was anderes spielen, ich weiß ja nicht.
Ja, gut. Ein bisschen könntest du recht haben.
Zu den Toten nochmal. In der HBO-Doku wird, also da spricht einer, auch ein Besucher, ne, ein Zeitzeuge. Und der erzählt hat, dass er mit seinem Freund auf Woodstock 99 war. Und hat dann irgendwie, der Freund hat so ein bisschen Tagebuch geschrieben. So, ja, wir haben gerade das und das gemacht und jetzt gehen wir gleich da und dann. Immer so auf Zetteln in seinem Zelt. Und dann dachte ich, das kam mir schon so ein bisschen komisch vor, ne. Da war ich schon so, warum ist denn der Freund nicht da? Und das ist halt einer der Todesopfer gewesen. Okay, ne? Die haben den irgendwann verloren. Der wollte halt zu Metallica in Moshpit, weil genau dafür ist er hingegangen. Der wollte halt vor zu Metallica.
Ja.
Und dann haben die den gesucht und halt nie wiedergefunden. Und da gibt es ja auch so Punkte, wo du halt Leute wieder triffst, weil du hast ja kein Handy, niemand kann mal irgendwen anrufen. Klar. Es sind 250.000 Leute da.
Ja.
Wie willst du dich irgendwie wiederfinden?
Ja.
Aber ging halt nicht. Und der ist dann halt irgendwann so zu den Sunnies gegangen und hat halt rausgefunden irgendwie, dass er ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass der halt dann auch ins Krankenhaus eingeliefert wurde oder so, aber es nicht mehr geschafft hat, weil sein Körper einfach sich so krass runtergekühlt hat. Mhm. Das ist irgendeine Reaktion auf, weiß ich nicht, wenn es dir zu warm ist, wenn es sich der zu hat. Ja,
Heat Exhaustion, genau, habe ich auch gelesen.
Genau, ja. So heißt es. Und es war ja der auch ist extrem halt da gestorben. Heiß. Und die haben dem aber zuerst nicht geholfen, also auf dem Festival, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil die ja eh völlig überlastet waren und halt dachten, dass der halt einfach eine Überdosis hat.
Ich finde es krass, dass wirklich nur 3 Leute gestorben sind.
Ja, das ist
weil, so viel. Bei 250.000 Leuten und bei diesen krassen, also da war super heiß, viel zu wenig Wasser, alle haben Drogen genommen bis zum geht nicht mehr.
Ja,
Bis zum Get-No, genau. Dass da wirklich 3 Leute nur ihr Leben gelassen haben, ist eigentlich schon fast ein Wunder. Ich meine, mal abgesehen von den ganzen Frauen, die vergewaltigt wurden, die ihr Leben lang damit klarkommen müssen, so, ne? Da, trotzdem, irgendwie hätte ich gedacht, und dass sie gar nicht in der Serie darauf eingehen, finde ich irgendwie ein bisschen schwach.
Was ich auch richtig krass finde, ich weiß nicht, was wisst ihr denn über das Original Woodstock 69?
Hippies.
Ja, aber so, also ich glaube, das war erst nur eine Promo-Veranstaltung.
Ja.
Weil Konzerte gab es damals in der Form noch nicht. Die haben Konzerte nur gegeben, eigentlich um ihre Platten zu promoten, und jetzt ist ja anders. Die machen eine Platte, damit sie auf Tour gehen können. Und damals war das eigentlich eine Promo-Veranstaltung von irgendeiner Plattenfirma oder so.
Von Michael Langs,
sein Tonstudio, okay, gut. Ja. Und die hygienischen Gegebenheiten waren, glaube ich, damals auch nicht so. Da war ziemlich viel Matsch und
Ja, und dass Leute so überall Sex hatten, war doch auch so, oder?
Ja,
nicht?
Aber da war halt richtig viel Matsch. Es hat auch viel geregnet. Da war nicht alles Peace, Music, Flower Power.
Mhm.
Da war viel Essensmangel, Dehydrierung, Wassermangel. Da ist dann irgendwie irgendwer von sowas Army-mäßiges sind hingekommen und haben auch noch irgendwie Essenspakete oder haben so Essen verteilt und geguckt, dass die Leute halt fit bleiben. Also es quasi dahingehend ironisch ist, dass sie so voll gegen den Krieg sind auf ihrem Woodstock-Festival.
Da rein.
Und dann müssen sie aber gerettet werden, weil sie es nicht hinkriegen, das so zu planen. Und Wetter war overall nicht so cool. Im Endeffekt musste das auch aufgelöst werden von der Army. Ne? Die haben dann wirklich auch Leute so rausgeflogen und alles und in Krankenhäuser, weil die total durch waren. Und es sind auch ein paar Leute gestorben. Unter anderem eine Person, die im Schlafsack geschlafen hat und vom Traktor überfahren wurde. Einfach ganz casual. So. Ja. Und das ist richtig krass und darüber wird nie was gesagt. Ne? Alle, die immer über Woodstock reden, auch, und ich weiß auch nicht, hier Herr Grimm zum Beispiel, ne, kennst du ja noch, der hat uns zwischendurch auch was über Woodstock erzählt. Ich glaube zwar nicht, dass er selber da war, aber der Marc ist halt ein Hippie auch gewesen, ist ein Lehrer von uns gewesen von früher. Und so. Aber immer alles, in jeder Ecke, was man hört, ist so, Woodstock ist so das OG-Musikfestival.
Mhm.
Aber dass da auch wirklich Missstände waren, weiß ich auch erst seit ein paar Wochen.
Ja, früher war alles besser, ne?
Ja, früher war immer alles besser.
Und alles, was schlecht war, früher vergisst du einfach.
Aber mit dem Hintergrund haben sie das ja 99 dann doch wieder historisch original umgesetzt.
Ja, nur das halt.
Was ich auch krass fand in der Serie war, in der einen Szene, wo, ich glaube, es war in der letzten Folge, wo quasi dann The Purge quasi angefangen hat, wo dieser eine Typ, der damals halt irgendwie 20 war, gesagt hat, die haben sich einfach verbarrikadiert. Die haben einfach versucht, die Tür zu. Also, musst du dir einfach mal überlegen, so als ob so eine Zombie-Horde kommen würde, die einfach komplett, weil normalerweise denkst du ja so, ne, sozialisierte Leute irgendwie, so, wir haben nicht mehr das fucking Mittelalter, wo sich jeder einfach absticht, so. Aber die sind einfach so krass in dieser Mob-Mentalität gewesen. 3 Tage lang wurden die wie Dreck behandelt und haben einfach gedacht, ach, hier ist eh alles egal. Alles ist hier egal. Ja? Keiner gibt uns hier Wasser. Wir sterben einfach, weil es einfach fucking 40 Grad ist oder so. Es ist einfach alles egal. Wir legen hier Feuer. Wir grapschen einfach Leute an. Ist alles cool. Und dass die einfach ankommen und dass du dich so schützen musst vor denen, weil du nicht weißt, was passiert, wenn die dich in die Finger kriegen quasi, weil du bist ja irgendwie so ein bisschen der Veranstalter da und so schuld irgendwie daran. Also ich meine, die natürlich nicht persönlich, das ist natürlich eher so die höhere Etage, aber an die kommen die ja nicht ran.
Ja.
Ne? Das fand ich irgendwie krass, dass sie sich wirklich verbarrikadiert haben auf einem Festival, wo du eigentlich bist, um Spaß zu haben. Das fand ich irgendwie krass.
Aber der Michael Deng ist ja dann noch durch die Zelte gelaufen, durch die Verkaufszelte und sowas. Ich glaube, der kann da froh sein, dass den niemand erkannt hat.
Ja.
Wenn die gewusst hätten, dass der Typ das ist, der dafür verantwortlich ist, dann,
dann wäre
da wahrscheinlich, der wäre bestimmt gelyncht worden oder so.
Nee, die hätten ihn aufs Feuer geworfen.
Ja.
Ey, ist so krass, wie die einfach diese, einfach drauf.
Ich frage mich, wie die die Bühne abgereist haben, also, oder abreisen konnten.
Weiß ich nicht, weil die haben auch diese komplette Wand da eingerissen.
Aber das sieht man ja auch nicht genau. Also die zweite Bühne wurde ja komplett abgerissen. Ich glaube, das wird in der Doku auch gar nicht so gezeigt. Aber die, diese,
hab ich gar nicht mitbekommen.
Die, okay, entweder das East oder West Stage, ist ja egal. Die war komplett kaputt.
Mhm.
Weil da hat ja keine Band mehr gespielt. Da war ja dann schon Ende.
Aber, ja, aber dass zum Beispiel auch die Security ja gar nichts gegen machen kann, weil die auch selber sagen, erstens, weil sie nicht genug sind und zweitens, weil sie sagen, gegen diesen Mob.
Ja.
Ey, keine Chance.
Es ist allein einfach schon mega dumm, dass da nach dem Freitagabend nicht aufgeräumt wurde, dass halt überall noch der Müll lag.
Ja.
Das war quasi schon das Vorzeichen.
Dass die überhaupt weitermachen. Also ich habe mich auch, ich habe die mit Jens zusammen ja auch dann zu Ende geguckt, ne? Und wir waren schon Samstag, also Freitagabend, okay, da war es auch schon scheiße so, aber Samstagabend war es ja auch so richtig schlimm schon. Und dass die da nicht abgebrochen haben.
Ja.
Also ich meine, ich weiß noch, jetzt letztens irgendwann wurde, war so ein Festival, da sollte Casper auch spielen. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Das wurde zum Beispiel auch abgebrochen, weil sie zu wenig Security-Leute hatten einfach. Die haben gesagt, pass auf, wir haben zu wenig Security für den Sonntag. Wir brechen's, wir können den Sonntag nicht machen, ihr müsst alle abreisen.
Ja.
Und dass die da einfach gesagt haben, also die haben ja schon gesehen, wo das hinführt. Das, und die waren einfach so... Ach komm, den Sonntag schaffen wir auch noch.
Ich weiß nicht, ob die so verblendet waren oder ob denen das geldgierig. So am Arsch vorbeiging.
Ja. Ich kann mir denen auch, war das egal.
Ich kann mir auch vorstellen, also der Michael Link, der, ich weiß nicht, der war nicht ganz sauber. Ich hätte gesagt, der hätte ich in den 60ern mal irgendwie falsche Pilze gegessen oder sowas. Den hat das ja alles nicht.
Vielleicht. Doch, doch, ja, ich stimme zu, ich stimme zu.
Ich bin voll dabei.
Der war da total gechillt alles und der saß ja immer grinsend bei diesen Pressekonferenzen mit so einem suffisanten Lächeln.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob denen das überhaupt interessiert hat oder ob die einfach nur hinter der Bühne oder im VIP-Bereich dann selber Party gemacht haben. Und die ganzen Kleineren, die dann auch in der Doku zur Sprache kommen, die damals als Assistenten waren oder irgendwas, dass die dann alles versucht haben, da zu managen oder irgendwas zu entscheiden. Aber die Entscheidungsträger waren halt nicht da oder so, weiß ich nicht. Das wird ja auch nicht...
Mit das der kann ich mir John schon gut Scher, vorstellen.
Der stand ja da immer auf der Bühne und hat gesagt, er hat ein, er wollte Fred Durst dazu bringen, hier die Mäde zu beruhigen. Also er saß ja auch nicht in seinem Büro und hat dann überlegt, ah scheiße, wie kriegt man morgen den ganzen Scheiß aufgeräumt oder irgendwas.
Ja.
Oder sind denn die Securities da, wo sie sein sollen? Mhm. Macht jeder seinen Job? Oder anscheinend standen die ja hinter der Bühne, haben die Show genossen...
Ja, und also, ihre T-Shirts verkauft.
Ja.
Für hunderte von Dollar, Alter.
Und die haben halt die Schuld immer bei anderen gesucht. Das war ja das...
Das fand ich auch krass.
Michael Lang sagt am Ende dann auch noch, dass, dass es ja ein gutes... Im Großen und Ganzen war es ja ein gutes Wochenende.
Was schlecht geendet ist oder sowas. Oder was am Ende ein bisschen ausgeartet ist.
Ich hab's mir hier aufgeschrieben. Ne?
Ja, ja, das kann ich mir auch dran erinnern.
Endzitat verlängern. Ich werde das Publikum nicht verantwortlich machen... Für den Scheiß, den ein paar Arschlöcher verbockt haben.
Das finde ich auch so geil.
Aber dass sie das Ganze ja erst möglich gemacht haben, da, also...
Ich finde, das sagen die aber, die ganze Serie sagen die ja quasi, ein paar von den Leuten, ja, randalieren, genau. Da kann man ja nichts tun. Das sind die alle, das war Mob-Mentalität. Die haben sich gegenseitig angesteckt mit dieser Scheiße.
Ja.
Wenn du siehst, wie 10 Leute eine Wand einreißen, bist du nicht so, naja, ich glaube, das finde ich schlecht, wir sollten eigentlich nicht hier die Sachen abreißen und verbrennen, sondern du bist so, ja geil, wir verbrennen jetzt alles.
Ja, das war ja dann bestimmt auch das
ansteckend.
Das Feeling, was bei mir als 13-Jähriger ankam, wenn ich mir da diesen Chili Peppers aufsuche, oh geil, die spielen Fire und da hinten brennt's.
Ja.
Weiß ich nicht, also ein bisschen geil finde ich das schon.
Ja, wenn es dabei geblieben wäre, hätte
ich auch gesagt,
brenn halt so ein bisschen die Bühne
ab und sowas.
Da ist ja auch keiner dran, da hat ja auch keiner, da ist ja keiner gestorben oder so an diesen Feuern, ne? Da hat sich ja keiner verletzt, irgendwie so. Also jedenfalls nicht, dass man das wüsste.
Ich meine, damals hatte ich den Hintergrund natürlich auch noch nicht, aber...
Das Problem ist halt nur, dass du halt auch noch diese toxische männliche Mentalität hast im Sinne von, ich glaube, das wird auch in der Serie gesagt, so, wir sind mehr wert als, also wir können mit den Frauen quasi machen, was wir wollen.
Ja, da gebe ich dir recht. Das war wahrscheinlich die ganze Grundeinstellung vom Großteil von dem Publikum. Ja. Wir sind hier die Geilsten und können hier machen, was wir wollen.
Ja, weil das auch alles, glaube ich, Leute aus so einem Segment, man weißt du, so Frat Boys, die sind ja eh schon so ein bisschen, also so ja. Diese
Sororities. Den Begriff kenne ich zwar nicht, aber
ja. Ja,
ich verstehe, was du meinst.
So Fraternity, also Studentenverbindungen.
Verbindungen. Okay. Aber in Amerika ist das mit diesen Verbindungen so ganz krass, da musst du ja irgendwie so Tests, weißt du, so... Das ist ja nicht wie in Deutschland, wo du irgendwie eigentlich so, dein Vater muss da auch mal drin gewesen sein oder du musst viel Geld haben oder ja. Du musst dich irgendwie, ne, sondern da ist es richtig so, da gibt es so Aufnahmerituale, wo du so 4 Tage lang gedemütigt wirst. So
Hammelkäfig nur ein schlimmer.
Ich will es gerade nicht sagen.
Okay.
Auf Insider.
Ja. Ja, bitte.
Nee, das wollte ich einfach nur sagen, dass das einfach so auch giftig ist und ja. Einfach in diesem Setting nicht besser wird.
Ja, aber, achso, ich will...
Laut der HBO-Doku erfährt man am Ende noch ein bisschen was über Geld. Also nur so eine kleine Info, weil das lässt ja die Netflix-Doku komplett aus.
Das
so.
Stimmt.
Du erfährst ja nicht wirklich, wie viel da so bei rumgesprungen ist und dadurch, dass das alles 99 war, hast du ja auch gar keine Referenz dazu, wie viel jetzt wirklich eine Flasche Wasser kostet. Ne? Du weißt, okay, die verkaufen die für $4, das ist jetzt schon viel Geld. Damals war das halt noch viel
aber
mehr.
Aber im Bahnhof kriegst du die auch für 3,50 €.
Ja, aber ja, lassen wir das.
Ja, Geld, Referenz,
die
Geld.
Der einzige Satz, den HBO-Doku fällt am Ende, ist, dass nach so, ich nenne es mal Straf- und Reparaturzahlung, ich weiß nicht mehr genau, was der genaue Wortlaut war, hat die Stadt Rome immer noch 200.000 € an dem Festival verdient. Und wenn die immer noch 200.000 € verdient haben, dann kannst du dir vorstellen, was da Michael Lang, John Cher und so, womit die da rausgegangen sind.
Ja.
Und es ist nicht so, als ist irgendwie Michael Lang irgendwie ein armer Mensch, der sich an den Festivals, die er veranstaltet hat, weil der hat auch noch was anderes gemacht, was auch so überhaupt nicht so erfolgreich war oder zumindest finanziell nicht erfolgreich war. Es ist nicht so, als hat er am Hungertuch genagt. Ne? Der hatte ein Label, ein eigenes, in den 70er Jahren. Das gab es zwar nur für 3 Jahre, in den 3 Jahren hat er 40 Alben rausgebracht. Und ein Label in den 70er Jahren war einfach eine Gelddruckmaschine. Ja, ich sag mal so vielleicht 90er, Anfang der 2000er, so vor Napster vielleicht noch mehr, aber in den 70er Jahren auch extrem, extrem krass. Und dem wird es absolut nicht schlecht gegangen sein.
Hm.
Und der wird auch locker mit Woodstock 99 noch genug gemacht haben. Ja, ich habe die Stimmung ein bisschen runtergedrückt.
Nein,
nee, also, hast du gewusst, dass Fat Durst auch ein eigenes Plattenlabel hatte?
Nee.
Zumindest so ein Sublabel. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Da war irgendwie mit, ich weiß nicht genau, ob Aktionär, Vorstand, was weiß ich. Jedenfalls war er da in irgendeiner größeren Plattenfirma und hat dann sein eigenes Sublabel eine Zeit lang gehabt. Und hat dann auch 3, 4 erfolgreiche Bands unter Vertrag genommen. Das war mir nämlich auch neu.
Also Fred Durst ist der Sänger von Limp Bizkit, nur für die das nicht wissen vielleicht.
Mhm. Ja.
Ja, ich finde auch krass, das hat mir die Doku wieder gezeigt. Jonathan Davis hat ja auch gesprochen, das ist der Sänger von Korn. Der war auch in beiden Dokus drin.
Mhm.
Und ich habe auch mal so ein paar Interviews, oder vor Jahren irgendwie so ein paar Interviews mit dem gesehen. Und ich finde ihn richtig sympathisch. Und irgendwie gibt mir so sein Auftreten und das, wie er redet, das Gefühl, dass er ein sehr gebildeter Mensch ist.
Mhm.
Das finde ich eigentlich toll. Also, weiß ich nicht, mehr wärmt das Herz ein bisschen, weil
der
sieht
Mr.
halt
Korn.
Auch ein bisschen nicht so aus wie der normale Mensch, aber wie der normale Mensch so.
Okay.
Hat halt einen alternativen Kleidungsstil, sag ich einfach so.
Ja. Ist ein Rocker.
Ja, ist ein Rocker. Nee, aber ist
echt. Was zu machen?
Ich finde, das hat halt einfach alles Hand und Fuß, was der sagt.
Noch ein Fun Fact. Der hat auch mit Fat Durst Musikvideos zusammengedreht, als Regisseur. Und ich habe es mir aber nicht aufgeschrieben, bei irgendeiner Band waren die beiden auch im Musikvideo Darsteller.
Okay.
Ich habe mir aber leider nicht aufgeschrieben, bei welchem Musikvideo.
Ja, dann quatscht ihr einfach noch mal kurz über was euch noch eingefallen ist und ich gucke das mal.
Ich habe leider, also ich habe alles gesagt, was in meinen Notizen stand. Ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht, weil ich eigentlich die meiste Zeit sehr schockiert war. Von dem, was passiert, weil man das ja auch immer so vergleicht mit seinen eigenen Festival-Erfahrungen.
Das ist auch so ein Ding, ne? Ich habe ja...
Und das ist ja Tag und Nacht.
Wir waren ja auf dem Highfield vor 2 Wochen, so ungefähr in dem Dreh, wo das auch rauskam.
Ja.
Und das Highfield war ja Carinas erstes Festival.
Ja.
Und ich war so, auf keinen Fall erzähle ich ihr davon vorher. Nichts erfährt die darüber, ja. Gar nichts. Weil ich wusste,
aber wenn so mir sind das schon, unsere Festivals ja nie.
Ja, hier. Aber so kann man ja auch keinen, im Nachhinein kann man keinen Menschen auch schlecht beruhigen. Deswegen war ich so, okay. Vielleicht lässt du mal so eine Info fallen, wenn wir da sind. Habe ich ja dann auch gemacht. Wir haben dann ja kurz drüber gesprochen. Und wir hatten dann die Serie zusammengeguckt. Und ich habe sie dann gefragt, so, und weißt du jetzt, warum ich das nicht vorher gucken wollte? Und sie hat mir dann zugestimmt, dass es schon besser war, dass wir es nicht vorher geguckt haben. Aber ich muss auch sagen, für mich auch, ne, ich habe am Mittwoch habe ich die HBO-Doku geguckt.
Ja.
Und ich war danach wie gerädert. Ne? Das ist wie, als käme alles wieder hoch. Als hätte ich selber ein negatives Erlebnis gehabt,
okay.
Was dadurch einfach meine Stimmung in so einen ganz anderen Zustand gedrückt hat. Und das fand ich krass eigentlich, dass mich das nochmal so.
Ich habe das so schon sehr hat. Von außen angeguckt, die ganze Serie. Also ich habe das gesehen und ich dachte mir so, also ich konnte mich überhaupt nicht in irgendwas reinfühlen, was die da hatten. In gar nichts. Es hat sich einfach so weit weggefühlt von allem, was ich festivalmäßig jemals erlebt habe, dass ich das so überhaupt nicht aufnehmen konnte und das einfach nur so von außen beobachtet habe.
Ja, stimmt.
Also da hatte ich auch keine Angst oder so, dass. Also ich glaube, ich hätte mir das auch vorher angucken können.
Ja.
Und wäre ganz normal aufs Highfield gefahren.
Ja.
Weil das so, ich habe so einen Disconnect dazu.
Ja, also ich war auch überrascht, dass mich das am Mittwoch nochmal irgendwie so ein bisschen runtergezogen hat. Mhm. Aber ich finde, es ist halt auch ein sehr ernstes Thema, vor allen Dingen, weil dort die ganze Vergewaltigung und sexuelle Belästigung ein bisschen größeres Augenmerk bekommen hat.
Ja.
Und ich fände es auch irgendwie verkehrt, wenn mich das nicht runterziehen würde. Mhm. Also wenn wir da einfach schon so krass sensibilisiert wären.
Nee, mich hat das auch schockiert. Ich habe das gesehen und ich dachte mir, also ich war wirklich, wirklich schockiert. Vor allen Dingen, als das anfing mit den ganzen, ne, mit den Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen und so weiter. Ne? Das hat mich richtig schockiert. Aber ich habe nie gedacht, das könnte mir auch passieren auf dem Festival, weil ich immer auf Festivals das Gefühl hatte, so, man ist eine Gemeinschaft und man respektiert sich gegenseitig und man hat Spaß miteinander und das ist niemals dieses, ich bin besser als du. Dieses Gefühl hatte ich noch nie auf einem Festival, dass jemand das denkt. Das ist eher so, du bist offen allen Leuten gegenüber und freundest dich da halt auch mit komplett fremden Leuten einfach an. Und ja, das ist eher so meine Mentalität, die ich vom Festival so mitgenommen habe bis jetzt.
Mhm. Ja. Ich wollte noch was zu den Artists sagen, weil in der Netflix-Doku wird auch auf viele Künstler, die eigentlich auch mega bekannt sind, die da auch gespielt haben, überhaupt nicht so Bezug genommen.
Ja.
Dass zum Beispiel Metallica spielt, hat man nur ganz kurz mal mitbekommen, und weil Kirk Hammett, glaube ich, was gesagt hat. Ne?
Ja.
Ansonsten war da Creed noch da, die kennt man eigentlich auch, zumindest, okay.
Ist Creed nicht so ein Videospiel?
Creed? Nee. Es gibt einen Film, der Creed heißt.
Ach, ne?
So ein Rocky-Ableger. Aber ich war gerade der festen Meinung, dass mir in dem Moment, wo ich sage, Creed kennt man eigentlich auch, dass mir einfach ein Song einfällt. Aber mir ist kein Song eingefallen. Weil ich musste dann an Creep von Radiohead denken und hatte die Melodie im Kopf. Also komplett raus. Nee. Sheryl Crow war noch ein anderer weiblicher Artist. Ich weiß nicht, ob ihr den eben gemeint habt.
Das kann sein, ja.
Es gibt nur drei, die gespielt haben. Es gibt einfach nur drei Bands, wo eine Frau mit dabei war, die auf der Bühne standen.
Ja,
klar.
Die ganzen drei Tage.
Heutzutage nicht viel anders.
So, DMX war noch da.
Mhm.
Wird ja auch nicht erwähnt. Das ist der Rapper, der immer so bellt vor sein an dem Songbeginn. So, oh, oh. Ice Cube hat gespielt. Okay. Jewel war die andere Frau, die dann so Sonntag gespielt hat.
Ah ja, die wurde auch gezeigt.
Ja.
Die wurden beide gezeigt. Und die Jewel ist von der Bühne gegangen.
Das war die Jewel.
Ja. Die Jewel, genau. Die Sheryl Crow wurde einfach nur nachher noch. Die hat durchgestanden und dann nachher wurde.
Die bei MTV da noch oben stand.
Genau, und die Jewel ist einfach irgendwann gegangen.
Ja. Dann Kid Rock wurde ja auch kurz gezeigt.
Ja.
Als jemand, der so nicht ganz in das Jahrzehnt reinfällt, kenne ich ja Kid Rock eigentlich nur als hier All Summer Long, ne? Sweet Home Alabama, Blue Blue. Aber der hat wohl eine mega Show gemacht und jedes Instrument selber gespielt, auch bei einem Song mal.
Okay.
Also nicht jetzt, ich glaube nicht jedes Instrument in jedem Song, sondern halt der Song und da spielt er mal Schlagzeug und der Song und da spielt er mal Gitarre. Mäßig.
Mäßig.
Dann, was ich noch erwähnen wollte, ist die Dave Matthews Band, einfach weil ich den Namen witzig finde, so. Weil die einfach nach dem Leadsänger benannt sind, also.
Ja.
Wir nennen doch deine Band auch einfach nach deinem Namen.
UN Dave Moon Matthews Band war, glaube ich, 94 oder dabei. Oder ja. bei einem anderen Mozart.
Dann hat noch Megadeth gespielt. Die sind eigentlich auch, oder müssten damals eigentlich auch mega bekannt gewesen sein. Die waren zusammen mit Metallica, Anthrax und Slayer, waren es so die Big Four, in was so Heavy Metal anging. Cool. Moby hat gespielt. Wird einfach gar nichts drüber gesagt, ja.
Moby?
Mega, oder?
Mega. So,
Moby ist geiler Artist.
Also wirklich mega, ja.
ja. Der im Übrigen, und das will ich nochmal erwähnen, auch nicht so eine Anglermütze trägt in der How I Met Your Mother Folge. Damit wurde ich nämlich immer aufgezogen, dass ich so einen Moby-Hut anhab. Nee, tut er nicht. Aber Fun Fact zu Moby, es gibt ja diese, oder zu Moby auf dem Woodstock 99, der bekommt nämlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in der HBO-Doku, wo er auch so ein Offsprecher ist. Und er meinte, dass er, als er dort war, schon so ein ganz komisches Gefühl hatte.
Mhm.
Und die normalerweise eigentlich auch, oder er gesagt hat, jo, wir bleiben auch noch. Der hat, glaube ich, auch Samstagabend gespielt. Und als sein Auftritt durch war, meinte er so, direkt weg, wir müssen hier runter. Ich will hier nicht mehr sein. Ich habe hier ein ganz komisches Gefühl. Und es gab ja diese eine Wand, ne, wo diese ganzen Artists drauf unterschrieben haben.
Ja.
Und die sind dann halt nicht nur hingegangen, haben unterschrieben, sondern da war schon so der Name des Künstlers und bei dem Namen haben die unterschrieben, damit man das zuordnen kann.
Ja.
Und da stand Moby gar nicht mit drauf. Der kam, war so, ja, ich kam da an und da sollten eigentlich alle Namen von Artists draufstehen, aber ich stand da nicht drauf. Und er hat dann irgendwie nochmal gecheckt, ob das irgendwie ein Missverständnis ist oder ob der überhaupt noch spielen soll oder wie auch immer.
Wie sieht es ja aus, Leute? Soll ich noch was machen oder soll ich gehen? Aber das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ich meine, Moby macht ja jetzt nicht so krasse Musik.
Das ist schon, aber so wie, also gehört halt da genauso hin wie Fatboy Slim.
Ja.
Also ist quasi genauso falsch wie Fatboy Slim auch.
Naja, aber das heißt, aber war in 90ern waren die ja angesagt.
Ja.
Ja, okay.
So für den Rave-Hänger.
Aber ich hatte auf jeden Fall, oh Gott. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass für alle Bands, die nicht halt so Limp Bizkit waren und was weiß ich, Korn oder so, war es halt super schwierig. Ich wurde ja auch gezeigt, ne? Dann ist irgendwie nach Limp Bizkit oder nach Korn?
Nach Korn hat Bush noch gespielt.
Bush hat dann noch gespielt, ne? Und dann war das so, okay, ihr habt jetzt in die extrem aufgeheizte Masse und nicht so, ja, wir haben Bock, sondern auch so richtig aggressiv, ja, wo du denkst so, ich meine, manchmal zum Beispiel trauen sich ja sogar Künstler, so in die Menge zu gehen oder so, ne?
Ja.
Da
würde ich auch nicht.
Also niemand hätte sich da jemals getraut, da so reinzugehen. Ja,
das nächste war so Fred Durst, der auf dieser,
der auf dem Ding drauf stand,
Holz,
ne?
Auf diese Holzplanke da einfach am Rand.
Genau, also, aber wenn dir schon so eine Aggression entgegenschlägt, also da kann ich das sehr gut verstehen, dass Moby dann sagt, pass mal auf, dass irgendwas ist hier nicht richtig. Weil du fühlst das ja auch.
Ja.
So würde ich jetzt mal so behaupten. Kann ich ja natürlich nicht wissen, ich war nicht da. Aber ich kann, also denke ich schon, dass wenn du das eigentlich nicht so gewohnt bist, dass bei deinen Konzerten so alle so voll aggressiv und so break stuff mäßig drauf sind, dass du dann sagst,
dass es einschüchternd ist.
Ja, ja, genau, dass es einschüchternd ist und dass du denkst, das nicht, sollte nicht so sein, glaub. Also ich gehe mal lieber schnell.
Ja. Ich habe noch so eine persönliche Anekdote in die Richtung, sage ich bewusst nur, weil das ist absolut nicht vergleichbar. Ich war dieses Jahr bei Rock am Ring und Sonntagabend hat Volbeat gespielt, da war ich mit dem Jan. Und bei Rock am Ring ist es aber so, dass der Headliner nicht die allerletzte Band ist, sondern ja immer noch ein Artist, der so ein bisschen kleiner ist, in Anführungszeichen, danach spielt. Und so war es halt dieses Jahr, dass Billy Talent als allerletzte Band bei Rock am Ring gespielt hat.
Jo.
Und jeder kennt Billy Talent, ne?
Kleine
jeder mag
Band.
Die eigentlich, kennt niemanden, der Billy Talent nicht mag. Jeder geht dahin. Vor allen Dingen, wenn das die letzte Band Sonntagabend ist, wo du noch einmal richtig
Party machen kannst. Du hast keine andere Option quasi, außer nach Hause zu gehen.
Genau. Und du musst so lieber sterben, als nach Hause gehen. Das war Casperlein.
Klassiker.
Ja.
Ich würde lieber sterben, als nach Hause gehen. Okay, Timmy.
auf jeden Fall haben wir halt auch gesagt, jo, lass da noch hingehen, ne, suchen uns einfach irgendwo an der Seite einen Platz,
ganz einen Bierstand entspannt
in der Nähe oder so, ganz entspannt, gucken noch ein bisschen Billy Talent, weil ganz vor kommen wir eh nicht mehr.
Nix entspannt.
Und das war gar nicht mal wirklich so entspannt, weil das war sehr, sehr voll, da waren sehr viele Menschen. Die kleine Bühne bei Rock am Ring ist so ein bisschen aufgebaut wie die Hauptbühne bei Rock im Park. So von der Streuung her, ne, die geht halt so ein bisschen mehr nach außen. Und wir haben uns da irgendwie so ein bisschen versucht durchzumogeln, standen dann schon so links am Rand, also wirklich am Rand. Ne, wir konnten den Bauzaun sehen, der das Gelände bedrängt. Und da sind einfach so viele Leute, die rausgetragen, rausgeschleppt oder rausgehumpelt sind.
Echt?
Ja, ich fand das richtig, richtig erschreckend. Also das eine oder andere Mal hat natürlich auch irgendwer auf die Schulter getippt und wollte nach vorne durch. Aber da kamen auch richtig von vorne irgendwie Leute, wo dann andere Konzertbesucher gesagt haben, geht mal aus dem Weg, macht mal ein bisschen Platz, dass die hier durchkommen. Und wir haben dann von den anderen erfahren, die halt weiter vorne waren, dass, also zwei haben zum Beispiel gesagt, uns war es so eng, wir haben dann freiwillig zu der Security gesagt, ey, könnt ihr uns hier rüberheben, weil wir wollen hier raus, wir halten das nicht mehr aus. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das bei Daniel war, aber der meinte, also der hat auf jeden Fall auch gesagt, dass es so mega, mega eng war und das halt nicht bei anderen Konzerten nicht so war.
Ja.
Von daher, ich will mir nicht vorstellen, wie das denen damals ging.
Ja, stell dir mal vor, es ist noch 40 Grad.
Vor allen Dingen.
Du hast nichts getrunken seit Stunden. Und außerdem fasst ja jemand die ganze Zeit an die Titten.
Ja, und ich frage mich halt auch, wenn du da irgendwie umklappst, dadurch, dass da nirgendwo Wellenbrecher und entsprechend ja auch, ich nenne es mal Notausgänge sind. Wie willst du da
zur Seite kommen? Ja.
Da müssten ja eigentlich in dem ganzen Feld überall so verteilt Securities stehen, die halt mal gucken, ist hier alles in Ordnung, ist hier irgendwer umgeklappt.
Das ist ja auch das, also was ich immer so festivalmäßig das Gefühl hatte und auch konzertmäßig, dass sich die Leute so helfen. Ne? Alleine schon, wenn du irgendwie so im Moshpit bist oder so, ne, oder dein Schnürsenkel ist auf, ne, du beugst dich runter und es sind direkt so fremde Leute einfach, die dich so abschirmen und so, ne, vorsichtig, weil die ist hier gerade ihren Schuh am Binden und das hatte ich da nicht das Gefühl, dass da irgendwer hilfsbereit ist anderen Leuten gegenüber, alle waren eher so, wir ragen hier miteinander und wenn jemand quasi unter die Räder kommt, zack, so be you.
War aber leider bei dem Kummerkonzert auch nicht ganz so, also da hat halt zwischen den Songs einer, da war ein Song zu Ende und hat jemand seinen Schuh gebunden. Und ich kenne das so, dass du das halt auch machst, wenn gerade kein Song läuft. Ne?
Ja.
Und da hat halt fast niemand mitgemacht. Also ich habe halt Leute um mich herum noch so richtig aufwendig aufmerksam machen müssen. Ja. Wir standen am Rand, das war nicht mittendrin. Aber trotzdem kann das ja für dich als Zuschauer in jedem Moment weitergehen.
Ja.
Aber ist alles gut gelaufen.
Okay, sehr gut. Ja, also ich habe nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was zu sagen? Julian, hast du noch was zu sagen?
Mir fällt, glaube ich, auch nichts mehr ein. Ich habe mein Notizbuch abgearbeitet.
Ja.
Sehr gut.
Ich finde es krass, dass das einfach als Pay-Per-View
rausgekommen ist. Stimmt, das auch noch.
Dass sie damit so Kohle verdient haben.
Ja.
Und dass aber in dem Pay-Per-View ja gar nicht der Fokus auf die Musik lag, sondern auf die nackten Damen, unter den Festivalteilnehmern.
Und ich habe mal richtig viel Drogen genommen auch.
Ja. Das ist krass, ne? Am Eingang wird dir einfach so Essen und Getränke werden dir abgenommen, aber
wenn du
so ein
bisschen Drogen reinschmuggeln willst,
konntest du einfach.
Die haben ja alles durchwühlt irgendwie, aber so die Drogen, kein Problem. Und es war ja auch richtig krass, also ich meine, du hättest einfach nur ein paar Securities irgendwie auf dem Campinggelände hinstellen müssen.
Patrouillieren lassen.
Und die hätten ja die ganzen, also es ist ja ganz offensichtlich, sind ja Leute auch mit Schildern oder so, oder haben dich ganz offen so angesprochen, ob du Drogen haben willst oder so.
Ja.
Hallo?
Es war halt Anarchie irgendwie auf dem ganzen Gelände.
Voll. Voll. Also ich finde es eine richtig unsichere Situation und ich finde es richtig crazy, dass die Leute, die dabei waren und interviewt wurden, dass sie gesagt haben, so, nee, würde ich immer wieder machen. Also einfach schon mit dem Wissen, was da alles passiert ist, jetzt vielleicht nicht mir persönlich. Ich hätte so ein schlechtes Gefühl dabei, wenn ich wüsste, da wo ich bin, vielleicht ein paar hundert Meter weiter, wird gerade jemand einfach vergewaltigt.
Ja. Wann haben die das denn gesagt? Direkt
ganz am Ende.
Zu Ende war? Und, nee, aber in dem Interview-Kontext von der Doku?
Nee, in dem Interview-Kontext, ja.
In der Doku.
Okay. In der Doku, weiß ich nicht mehr. Als dann sie älter
auch,
waren.
Dann finde ich das auch
krass. Wurden die gefragt, würdest du nochmal hingehen? Und die waren alle so, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das auch bei dieser einen war. Die eine ist ja früher auch abgefahren.
Ja.
Die auch so, Ausschlag hatte von dem Fäkalienwasser. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat, ehrlich gesagt.
Ich glaube, die hatten sie da nicht nochmal dabei. Aber die zwei Männer und die Frau, gerade erst 14, 15 war. Die haben beide gesagt, also oder alle drei gesagt, sie würden das wieder mal.
Ey, finde ich auch krass, einfach in so einem jungen Alter da hinzufahren.
Ne? Mit 14?
Mit 14, wo du quasi, gut, okay, ist auch Amerika, ne? Aber ich würde nicht, mit 14 Jahren wäre ich, also natürlich hätte ich es gewollt auch, aber würde natürlich auch voll verstehen, dass es schon eine Nummer zu groß ist. Ne?
Ja, finde ich auch krass, mit 14 auf so ein Festival, wo auch, ne, so viel, also eine Viertelmillion Leute.
Ja.
Und ja, einfach auch Festival-Kontext mit 14 sehe ich noch nicht so ganz gerade irgendwie. Nicht. Weiß ich nicht. Naja.
Also ich finde das ja schon so zu viel, wenn so diese, ich bin gerade 18 geworden und ich will jetzt Party machen, wo fahre ich hin? Rock am Ring natürlich. Und lass da fett die Sau raus, die kotzen mich ja schon an als,
das magst
als
du schon geübten so, boah, geh woanders hin.
Verpisst euch einfach,
ey. Verpisst euch, Alter. Ja, gut. Ja. Möchtest du eine Abmut machen? Ja,
also erstmal, vielen Dank, Julian, dass du teilgenommen hast. Ja,
vielen Dank.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, du hast es mega gut gemacht, ohne Mist.
Ich finde, du hast auch sehr viele Informationen gegeben, die wir gar nicht gewusst hatten. Du hast einen sehr großen Mehrwert.
Ich wollte mich eigentlich noch viel besser darauf vorbereiten, aber
du warst sehr gut vorbereitet.
Eigentlich wollte ich auf der Zugfahrt ja noch Fakten raussuchen, aber
du darfst es aber so.
Das war raus.
Du darfst es so nicht sagen einfach.
Was?
Dass du dich gerne besser vorbereitest. Du musst die Leute glauben lassen, dass du dich mega gut vorbereitest.
Ach so, dann du hast nicht das mein... raus.
Nein. Guck mal, die Folge geht jetzt eine Stunde 15 oder so, ja?
Klassische Länge.
Also ich würde sagen, wenn du dich jetzt besser vorbereitet hättest, dann wäre die jetzt noch 20 Minuten gegangen.
Ja.
Und das will keiner.
Ja. Nee.
Okay.
Ja.
Nein, du hast es sehr gut gemacht. Vielen Dank.
Achso, ich wollte mal noch sagen, weil das ist ja eine Doku von Netflix.
Natürlich.
Und ich bin einfach dafür, dass Netflix so ein bisschen ihren Scope mal abändert. Von mir, von meiner Seite aus, kann Netflix einfach nur noch Dokus machen.
Ach so.
Ja, weil ich finde, die machen mega gute Dokus. Mhm. Ich habe letztens mal The 13th angefangen mit Carina.
Ja.
Bin leider eingeschlafen, weil ich sehr müde war, weil es schon sehr spät war. Aber ich fand es sehr gut. Mhm. Und will das auf jeden Fall weiter gucken. Und so im Kontext dazu habe ich auch mal auf Disney Plus eine Doku angefangen. Und zwar eine von den National Geographic-Dinger.
Ja.
Und die fand ich nicht so gut, weil die kamen mir vor wie so eine D-Max-Doku, wo du im Endeffekt keinen Mehrwert hast auch. Mhm. Da ging es nämlich um irgendwie so das Bermuda-Dreieck.
Oh.
Aber alles, was in der Doku gesagt wurde, war halt nur so eine so was Spekulationsmäßiges. Also du hast halt nicht irgendwie normale Fakten darüber bekommen, sondern ich kam mir wirklich vor, als gucke ich D-Max gerade.
Also National Geographic-Dokus, die kannst du so nachts um 2:30 gucken, wenn du einschlafen
willst. Ja, so in etwa, ja.
Naja, kommt drauf an. Also die Doku über Alex Honnold zum Beispiel, der da El Capitan, also
Free. Das war aber keine National Geographic-Doku.
Doch.
Ach, fuck.
Doch. Oder die hier 13 Lives oder so, über diese Jungs in dieser Höhle, wo jetzt auch der Spielfilm The Rescue rauskam, der wohl aber nicht ganz so toll sein soll, der ist eher so mid.
Hä, The Rescue? Das ist doch kein Spielfilm.
Doch.
Nee, so heißt doch die Doku.
Okay, dann heißt die Doku The Rescue und dann heißt der Spielfilm 13 Lives. Okay, ja, dann habe ich das vertauscht. Der ist auf jeden Fall jetzt auch neu raus. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe auf Letterboxd gesehen, der ist so, wie gesagt, mittel.
Ich fand die Doku interessanter. Also ich habe beides gesehen.
Okay.
Ja. Der Film war jetzt auch nicht schlecht, aber die Doku fand ich...
Die Doku fand ich schon krass.
Ja.
Die war schon krass. Also
das war zwar auch nachgestellt, die Szenen in der Doku, ne? Aber...
Ja, ja. Aber das ist auch National, das ist auch National Geographic.
Okay.
Das ist nämlich derselbe Regisseur. Dann sag mal
der Großteil.
Wie heißt nochmal diese Alex Honnold? The Climb?
Solo.
Free Solo.
The Climb ist der
Miley Cyrus Song.
Nee, der Fahrradfilm, ja, den wir im Filmforum geguckt haben.
Stimmt. Free Solo heißt der, genau. Den meinte ich. Free Solo haben wir auch schon drüber gesprochen, Folge 3 oder so. Folge 3 war Chernobyl.
Ja.
Und Folge 2 war das nämlich.
Und warte, da haben wir über Free Solo gesprochen. Und
der Schacht. Hieß
dieser, genau, der Schacht.
Ja. Good old times,
damals, als wir noch zwei Filme pro Folge besprochen
haben. Als wir noch dachten, ach, es geht doch richtig schnell. Na gut, okay, ja, apropos geht mal richtig schnell. Willst du mal eine Abmod machen?
Willst du die Abmod machen?
Nee.
Okay, aber du darfst das Amen sagen.
Das wäre mir zu viel Verantwortung.
Schaffst du das?
Nee, schon.
Wir geben den Zeichen, okay? Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns sehr. Ja, vielen Dank an der Stelle auch nochmal an Julian. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir bisher noch nicht ausgesucht haben.
Amen.
Woo!
Tschüss.
Tschüss, bis dann.
Du musst Tschüss sagen, Jürgen.
Tschüss.
Tschüss.